Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute die 299. Folge mit Eva Maria Kröger, unsere Oberbürgermeisterin. Viel Spaß!
Ich weiß schon, dass es jetzt erstmal schwieriger wird, bevor es wieder besser wird. Definitiv. Also die Zeiten sind hart und ich fürchte, sie werden auch noch härter, ehrlich gesagt. Wir werden hier ganz schön zu knirschen haben als Stadt, die jetzigen Herausforderungen zu stemmen, genug Geld für alles zu haben, denn auch Städte leiden enorm unter den Kostensteigerungen. Das haben wir gemeinsam mit unserer Einwohnerschaft. Das heißt, es ist alles sehr, 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 sehr teuer geworden. Und das ist schon heftig für uns. Was ich aber spüre, und das ist vielleicht so die Aussicht, dass wir uns unseren Mut bewahren, weiterzumachen. Ich habe über das Weitermachen vorhin schon gesprochen. Wir müssen weitermachen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018 und darf mich hier mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen unterhalten. Freue mich riesig, dass heute in Episode 299 unsere Oberbürgermeisterin Eva Maria Kröger zu Gast ist. Ich war bei ihr in ihrem Office im Rathaus hier mitten in der Rostocker Innenstadt und habe mit ihr gesprochen über ihren Weg in diese interessante Position, in diese Rolle als Oberbürgermeisterin. Tatsächlich gibt es gar nicht so viele Frauen in Führungspositionen in deutschen Großstädten. Wir sprechen darüber, was die Besonderheit ist, was dieser Job für Herausforderungen, aber natürlich auch für gute und interessante Seiten mit sich bringt. Wir sprechen über die aktuelle Situation, die auch mit gesellschaftlichen Diskussionen verbunden ist. Und wir sprechen über die Zukunft unserer Hanse- und Universitätsstadt, über Smart City Rostock, alles unter dem Label Smart City auch zu verfolgen. Wirklich spannend, was hier entsteht. Und das verlinken wir euch natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Jetzt springen wir rein in die Episode mit Eva. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und es sei auch nochmal auf YouTube hingewiesen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt's das Video dieses Podcasts. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Freund und Partner Bert Scharfenberg, denn der hat's gefilmt. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass ich heute im Rathaus in Rostock zu Gast bin bei Eva. Moin!
Hi, grüß dich!
Schön, dass ich heute da sein kann. Wir haben es 10.29 Uhr. Seit wann bist du schon im Büro?
Das wäre eine gute Stelle, das erste Mal zu lügen. Nein. Tatsächlich bin ich heute ein bisschen später gekommen. Der Tag gestern war länger und der Tag heute wird auch länger. Heute Morgen habe ich Sport gemacht. Deswegen war ich, glaube ich, erst 9.15 Uhr im Büro. Also heute etwas später.
Sonst auch gerne ein bisschen eher? Bist du Early Bird?
Early Bird bin ich sowieso immer, weil ich ja meistens morgens relativ früh aufstehe, um Sport zu machen, weil abends komme ich nicht dazu. Mhm. Deswegen Early Bird sowieso. Aber im Büro hängt es tatsächlich ein bisschen davon ab, wie lang der Tag vorher war. Also das Team versucht immer ein bisschen darauf zu achten, wenn ich abends noch lange unterwegs bin, dass ich dann nicht morgens um, was weiß ich, 7.30 Uhr schon den ersten Termin habe.
Mhm. Gibt es auch sowas wie Homeoffice?
Ja, Homeoffice wäre rein theoretisch möglich, mag ich aber nicht. Ich bin nicht der Typ dafür. Also sollen alle Homeoffice machen, die das können? Ich bin nicht geeignet dafür. Ich würde im Homeoffice auf jeden Fall immer Gefahr laufen, mich von irgendwas triggern zu lassen. Also die Wäsche zu machen, die Katze zu füttern. Ich glaube, ich wäre so eine, ja, nee, das wäre nicht gut. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, ich würde zu viel rauchen, wenn ich im Homeoffice arbeiten würde.
Ist ja auch eins der Themen, um die es hier im Podcast immer mal wieder geht. Wo und wie arbeiten wir zusammen? Am Anfang wollen wir dich natürlich auch nochmal kennenlernen, für die, die dich nicht kennen. Es gibt eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter, ich habe ja drei Töchter, die Mathilda, die hilft ja hier so ein bisschen mit und spricht das Intro ein und hat dich dann schon vorgestellt sozusagen. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Mathilda das zu erklären? Wie alt ist Mathilda denn? 11. Was ich eigentlich so mache.
Den ganzen Tag.
Den ganzen Tag. Das ist eine total super gute Frage und ich habe ehrlich gesagt auch nach den 2 Jahren noch gar keine Standardantwort darauf, weil das so verrückt ist. Also die Tage sind oft sehr unterschiedlich. Beim ersten Jahr war es so, dass ich manchmal abends nach Hause gekommen bin und gedacht habe, was war das heute wieder alles? Wie viele Menschen man kennenlernt, wie viele unterschiedliche Orte man kennenlernt, das ist schon sehr faszinierend. Aber im Prinzip ist es so, dass ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin ganz viel Papierkram zu machen hat. Das heißt, woran arbeitet die Stadtverwaltung eigentlich gerade? Wie laufen die Prozesse? Ich muss ganz viele Akten unterschreiben jeden Tag, mir einfach Dinge angucken, teure Prozesse unterschreiben. Also Geld wird ausgegeben jeden Tag für unglaublich vieles in der Stadt. Dann mache ich natürlich ganz viele Termine in den Stadtteilen, bei Vereinen. Ich besuche Unternehmen, bin auf Veranstaltungen eingeladen. Dann kommt hier und da mal eine Botschafterin oder ein Botschafter zu Besuch. Also der Tag ist immer voll und sehr abwechslungsreich.
Wie früh guckst du dir deinen Tag an? Also irgendwie schon ein paar Wochen eher oder relativ kurzfristig den Tag davor?
Na, ich habe ja das Glück, dass ich liebe Kolleginnen und Kollegen habe, die mich dabei unterstützen, das Tagwerk vorzubereiten. Das heißt, ich muss nicht alle meine Termine alleine vorbereiten, sondern ich habe im Team Leute, die mich dabei unterstützen. Ich selbst mache das abends. Also wenn ich dann Feierabend habe und zu Hause bin und zur Ruhe komme, dann gucke ich mir nochmal in aller Ruhe den nächsten Tag an, lies auch nochmal, okay, was muss ich dafür wissen, schaue mir meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nochmal an, lies das eine oder andere Grußwort oder schreib dann noch drin rum oder schreib selbst noch ein Grußwort, das mache ich dann abends.
Was uns ja verbindet, ist, wir sind beide in den 80ern in Rostock aufgewachsen. Du bist ja 82er-Jahrgang, ich bin 80er, also eine ähnliche Zeit. Mich würde mal interessieren, wie du Rostock auch als Kind kennengelernt hast. Das war ja noch die DDR-Zeit, also auch eine ganz andere Welt irgendwie. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was hat dich da so geprägt? Ich habe gelesen, du warst ja auch Schwimmerin schon früh, ne?
So früh noch nicht. Also ehrlich gesagt, die 80er, ich weiß gar nicht, ich würde mich immer selbst eher als Kind der 90er bezeichnen, weil in den 90ern hatte ich meine Jugend und an die kann ich mich besser erinnern als an meine Kindheit. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, viele der Bilder und Erinnerungen, die ich habe aus der Kindheit, sind einfach auch eingefärbt aus Erzählungen, aus alten Fotos. Ich glaube, das sind gar nicht alles nur meine eigenen Erinnerungen, aber tatsächlich ja typisch Plattenbau. Also ich habe zuerst mit meinen Eltern in Lüttenklein gewohnt und dann war Dirko fertig gebaut. Mein Vater war bei der NVA, also zu DDR-Zeiten die Armee. Und deswegen sind wir dann nach Dirko gezogen, als ich 4 war, glaube ich. Und Dirko war halt so wie jede andere Platte zu der Zeit auch. Die Türen standen offen, die Leute kannten sich, da haben ein Haufen Kinder im Haus gewohnt, wir haben miteinander gespielt. Und das sind so die ersten Bilder, die ich noch im Kopf habe. Ne? So Alex und so meine Nachbarn, mit denen ich immer zusammengehockt habe. Und dann die Schulzeit auch in Dirko verbracht, die ganze Jugend. Und das sind dann so eher die Dinge, an die ich mich erinnern kann. Aber das waren schon die wilden 90er.
Und wir sind also ohne Internet aufgewachsen, ohne diese ganzen Medien. Also ich finde ja, das ist ja rückblickend eigentlich ein Segen gewesen.
Ja, jetzt hören wir uns gleich an wie alte Leute. Übrigens, ja, ohne Internet war alles besser. Ja, tatsächlich, also keine Ahnung, das ist jetzt wirklich alte Leute-Gespräch, ne? Aber wir waren viel draußen. Mhm. Also wir hingen ständig draußen rum, mussten wir auch. Also rausgehen war auch angesagt. Ist auch total lustig, ne? Also ich weiß, früher war es ja eine Strafe, wenn du drinbleiben musstest. Ja. So Hausarrest, ne? Es war eine Strafe, wenn du drinbleiben musstest. Heute wäre es, glaube ich, gut, wenn man den Kids ab und zu mal draußen Arrest verschreibt und sagt, du musst zur Strafe rausgehen und draußen spielen. Ja, wir waren immer draußen, haben auf irgendwelchen Sportplätzen, hingen wir rum oder in irgendwelchen Hauseingängen, ne? Da rumgesessen. Ja, es war ganz schön. Auf jeden Fall haben wir uns viel miteinander beschäftigt und nicht mit einem Bildschirm. War gut.
Ich erinnere mich auch, dass also die Neubaugebiete, das war ja das moderne Wohnen. Ne? Ja. Also das, was hier in der Innenstadt, was man da vorfand oder auch die KTV, das war ja schwierig zu der Zeit. Das heißt, es gab in den Neubaugebieten eigentlich das, was man dann haben wollte. Ne? Es gab also
Toiletten in der Wohnung, Heizung, genau. Ja, jeder hatte einen Balkon, Ofen. Also viele hatten einen Balkon, keinen Ofen, sondern eine moderne Heizung und ich sage ja, alte Leute Gespräch, geht schon los. Heizung und fließend Wasser überall, das war so, das war das moderne Wohnen. Meine Eltern waren so happy damals, dass sie dann diese Wohnung bekommen haben und ging ja sowieso vielen jungen Paaren so, man wohnte ja irgendwie mit den Schwiegereltern oder mit den Eltern zusammen in einer Wohnung und dann waren einfach nur alle froh, dass sie endlich ihr eigenes Reich hatten. Von daher, ja, das war das moderne Wohnen. Meine Eltern wohnen ja bis heute in Dirkow, sogar noch im selben Hausaufgang. Sie sind inzwischen aus unserer Wohnung aus dem 4. Stock in den 1. Stock gezogen, weil irgendwann wird man ja mal älter, also gleich mal 3 Etagen einsparen. Aber sie wohnen immer noch in demselben Hausaufgang.
Meine Oma wohnt in Warnemünde, noch in dem Haus, in dem sie geboren wurde, die ist 91.
Wow.
Das ist aber sehr selten mittlerweile. Lebt auch noch mit ihrem Mann, meinem Opa zusammen, der 93 ist.
Wow.
Das finde ich auch immer tolle Geschichten. Heutzutage ja sehr unüblich, die Leute wechseln die Orte, die Jobs, es ist alles sehr, sehr schnelllebig geworden. Aber kommst ja auch, warst ja zwischendurch auch nochmal weg, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu.
Wobei ich finde, bei der älteren Generation in Rostock merkt man das schon. Also wir haben in der Südstadt, in Reutershagen, auch in Groß-Klein, also wir haben in allen Vierteln eigentlich Menschen, die ihr ganzes Leben dort verbracht haben, teilweise auch noch in derselben Wohnung wohnen. Total spannend und die haben natürlich eine ganz starke Identifikation mit dem Stadtteil dann.
Was wolltest du werden?
Archäologin. Ja, das ist Indiana Jones auf jeden Fall. Ich wollte Archäologin werden und irgendwo in der Wüste rumhocken und alte Steine ausgraben und das wollte ich unbedingt machen. Das ging aber nicht und dann wollte ich Psychologie studieren und das ging aber auch nicht. Das ging deshalb nicht. Ich bin ja sehr früh Mutter geworden und es gab keinen Psychologiestudiengang in Rostock und ich hätte dann mit meiner noch sehr, sehr jungen Tochter und dann auch schon alleinerziehend irgendwo hinziehen müssen und das wollte ich nicht. Also das war so kurz nach dem Abi und dann ja mit Kind und Kegel alleine irgendwo anders, das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann haben im Prinzip meine Freunde entschieden, dass ich Politik studieren muss. Die waren sich alle einig, dass das super passt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das.
Ich habe das ja auch studiert und habe dann immer die Frage bekommen, was willst du damit werden? Du willst Politiker werden.
Der Klassiker, dann, ja, genau. Was willst du damit werden? Dabei kann man eigentlich mit Politikwissenschaften relativ viel anfangen. Das ist schon so. Aber dass ich wirklich mal Politikerin werde, war mir damals auch nicht bewusst.
Hast du dich denn mit Politik auch schon vor dem Studium beschäftigt? Ja.
Also ich glaube, politisch im weitesten Sinne bin ich schon lange. Man hat sich einfach als Jugendliche für bestimmte Themen interessiert, ne? Also was so um einen herum passiert. Und wir waren ja alle noch gar nicht so miteinander vernetzt und so digital und der Zugriff sozusagen auf Informationen, weil du den ganzen Tag diesen Computer bei dir in der Hosentasche hast. Das war ja nicht, ne? Sondern das war halt Nachrichten irgendwie, die so liefen, so ein Grundrauschen. Aber ich hatte auf jeden Fall schon immer einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. So, das mochte ich so gar nicht. Ne? So, wenn Leute denen schlechter geht oder die im, ja, wie wir sagen würden, schwächer sind, wobei ich damit inzwischen auch ein Problem habe mit dem Wording, aber damals hätten wir gesagt, so Menschen, die eben nicht so gut, nicht so tough sind, wenn auf denen irgendwie rumgehackt wird, das mochte ich noch nie, auch in der Schule nicht. Ich glaube, ich war in meiner Jugend auch relativ aggressiv unterwegs, also gerade auch in solchen Themenbereichen dann, ja. Und dann habe ich die Schule gewechselt oder musste die Schule wechseln und bin auf dem Goethe-Gymnasium gelandet. Und das Goethe, ja, das heutige innerstädtische Gymnasium, war sowieso eine sehr politische Schule. Viele junge Leute, die sich für Themen interessiert haben und das fand ich dann auch schon immer sehr spannend. Aber da war ich noch nicht politisch, also aktiv im Sinne einer Partei oder einer Organisation.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. In der Vergangenheit hat man das mit sich selbst ausgemacht. Heute bieten immer mehr Unternehmen Angebote für mentale Gesundheit an. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch dieses Thema an, bietet euren Mitarbeitenden die Möglichkeiten, mit PsychologInnen zu sprechen, sich weiterzubilden, denn der Stresspegel nimmt zu. Das sehen wir in den Befragungen. Und insofern ist es ein wichtiger Beitrag, dass unsere Unternehmen auch Orte sind, an denen unsere Mitarbeitenden ganz Mensch sein können, mit all dem, was eben auch im Inneren dazugehört. Open Up bietet hier wirklich ein wunderbares Angebot, das ihr euch mal anschauen könnt auf openup.de/Unternehmen. Und für alle, die hier zuhören beim New Work Chat, gibt es auch noch ein Special Offer. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr das kennengelernt habt, dann könnt ihr das natürlich machen und bekommt den 13. Monat geschenkt. Dazu einfach New Work Chat angeben in dem Formular und schon geht's los. Viel Spaß damit und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Hast du denn den Eindruck, dass sich die Politikverdrossenheit, die es ja auch schon zu der Zeit gab, hat sich das irgendwie entwickelt? Wir haben ja heute mehr Informationen durch die Medien, durch Social Media denn je, auch über Politik. Es wird auch sehr viel diskutiert. Gleichzeitig gibt es irgendwie auch eine sehr starke Politikverdrossenheit. Hast du den Eindruck, dass sich da was entwickelt hat?
Na, sie hat zugenommen.
Zugenommen,
ja. Ja. Das ist immer ganz schön, wenn du mit Menschen sprichst, die sehr viel älter sind. Weiß nicht, wie deine Großeltern das sehen. Aber dann hörst du oft den Satz, ganz ehrlich, schwierige Zeiten hatten wir schon immer. Mhm. Die gab es schon immer. Und da mussten wir dann immer irgendwie durch. Und rückblickend verklärt man dann manche Zeiten. Also bis auf die eine Zeit, den Nationalsozialismus, der wird sich ja nicht verklärt, zumindest von mir nicht. Aber es gibt ja gesellschaftliche Phasen, die immer mal schwierig sind. Und ich glaube, Politik, ja, Verdrossenheit oder Müdigkeit hat es vielleicht in irgendeiner Form auch schon immer gegeben. Aber ich empfinde sie zurzeit auch als sehr krass. Mhm. Aber es ist nicht nur Müdigkeit, es ist wirklich auch Ablehnung, ne? Also starkes Misstrauen dem Establishment gegenüber, die da oben, die eh keine Ahnung haben und die sich nicht für uns interessieren, die lügen auch nur und überfordert sind sie auch. Nur wird diese Story, diese Lüge natürlich auch sehr von rechts befördert, von Rechtsextremisten, dass wir hier alle zu doof seien, unseren Job zu machen. Das ist zurzeit schon eine krasse Situation für die Demokratie. Gefährlich.
Mhm. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, denn hier vor deinem Büro passiert ja auch öfter mal was hier auf dem Neumarkt. Ja. Aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal dazu, vielleicht nochmal ein bisschen in deiner Story. Du bist ja dann auch nochmal raus aus Rostock. War dir das wichtig, nochmal rauszukommen oder hatte sich das ergeben?
Das hat sich eher ergeben, glaube ich. Ich habe damals meinen Lebensgefährten kennengelernt, der war hier am Volkstheater Musiker, also hat bei der Norddeutschen Philharmonie Posaune gespielt. Und der wollte immer mal wieder zurück. Der kam aus Süddeutschland und wollte immer mal zurück in den Süden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann irgendwo hin, wo ich studieren kann, weiter studieren kann und dann komme ich auch mit. Und das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir 2004 nach Tübingen gezogen zusammen, haben da zusammen gewohnt und ja, er hat Musik gemacht und ich habe studiert und dann war das irgendwann vorbei und dann sind wir nach Mannheim gezogen. Das war auch toll. Also Tübingen war großartig, Mannheim war großartig, ich habe viel gelernt in der Zeit, habe mich, glaube ich, auch sehr verändert. Mhm. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, nach Rostock zurückzukommen, mir war das alles viel zu engstirnig hier, zu engstirnig, zu piefig und irgendwie eingegroovt und die Leute waren nicht in der Lage, meinen Kopf aus dem Fenster zu stecken, andere Meinungen zu akzeptieren, diese innere Veränderungssperre, kenne ich nicht, mag ich nicht, bleib mir weg. Mhm. So, das hat mich damals massiv gestört, weil ich aus einem sehr progressiven Tübinger Umfeld kam, eine sehr internationale Uni. Das Studentenwohnheim, in dem ich gewohnt habe, war auch sehr, sehr international. Ich habe viel über mich selbst gelernt und über meine eigenen Einstellungen und über meine eigene Engstirnigkeit auch. Das hat mich aufgebrochen, die Zeit. Und Mannheim ist ja sowieso nochmal ein ganz besonderes Pflaster. Die Zeit hat uns auch geprägt. Aber dann hat mich die Liebe zurück nach Hause geholt und das war jetzt auch gut so.
Was hast du über Heimat gelernt, als du weg warst?
Über die eigene Heimat meinst du jetzt? Ja, wir haben eine wunderschöne Heimat, ja. Das Land ist wunderschön. Also Mecklenburg-Vorpommern ist einfach ein unfassbar schönes Fleckchen auf dieser Erde. Und Rostock ist ja sowieso eine tolle Stadt. Rostock ist auch wunderschön. Aber ich hatte damals in den Jahren der Abwesenheit, hatte ich ein bisschen genug, ehrlich gesagt. Also es war immer toll, nach Hause zu kommen. Mhm. Ich habe auch immer geheult, wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn die Zugtüren aufgingen und du hast diese Luft gerochen.
Das ging mir auch so.
Wirklich, Sand und Salz und Meer und du riechst diese Luft. Also ich habe immer geheult, wenn ich aus dem Zug gestiegen bin.
Ich bin immer aus der Mitfahrgelegenheit ausgestiegen.
Ja, oder aus der Mitfahrgelegenheit. Na, ich war jetzt aufgrund des Kindes meistens dann mit Zug unterwegs. Und das war immer sehr emotional, nach Hause kommen, weil das wirklich einfach eine schöne Stadt ist. Mir war das damals ein bisschen zu engstirnig einfach. Ne, ich war auch ein bisschen spirituell und ein bisschen öko unterwegs und wir würden jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen über links, also linksalternativ vermutlich, würden wir das kategorisieren. Ich hatte viele Freunde und Bekannte, die aus anderen Ländern kamen, andere Sprachen gesprochen haben, andere Denkweisen hatten und ja. Das war, ich glaube, ich hatte mir ein bisschen den Tübinger Singsang angewöhnt und das kollidierte mit der sehr rustikalen und robusten norddeutschen Art. Das passte nicht so gut zusammen. Deswegen war ich ein bisschen genervt. Aber dann habe ich Mark kennengelernt, in den ich mich furchtbar verliebt habe, also Rostocker. Und der hat mich dann mehr oder weniger zurück nach Hause gelockt.
Hm. Ja. Was ich auch immer interessant finde, wenn man in anderen Städten ist, ob das mal für einen Tag ist oder für einen Zeitraum, wie andere auf Rostock gucken, was sie für einen Eindruck von Rostock haben. Also es war in den 2000ern, war ja noch Lichtenhagen sehr präsent, also 92, und dann irgendwann waren es touristische Dinge, die so ein bisschen auch noch dazugekommen sind, ob es jetzt die Hanseseel ist oder der Strand und so weiter. Was hast du so für Eindrücke bekommen von den anderen? Was haben die über Rostock gedacht? Oder hat sich vielleicht das Bild auch verändert von außen? Du bist ja nach wie vor auch viel unterwegs.
Ja, also ich glaube, was man jetzt vorwegschicken muss, ist, dass das inzwischen ja auch schon lange her ist. Ne, dass ich in Süddeutschland war, das muss man jetzt einfach mal kurz einsortieren. Es ist inzwischen auch schon lange her. Ich muss sagen, die erste Zeit war furchtbar. Stereotypen den Ossis gegenüber, überall in Gesprächen, Unkenntnis über die politische Wende, Unkenntnis über die Nachwendegesellschaft, keine Empathie, dann Lichtenhagen, am laufenden Band musste ich mich erklären, musste ich die Situation erklären, Verantwortung dafür übernehmen, natürlich, habe ich auch gemacht, das war schwierig und das hat mich auch genervt. Also es war das, was wir hier als Ostdeutsche klassisch mit westdeutscher Arroganz betiteln würden. Wirklich Desinteresse. Ne, ihr da, ne, also das Wording dann schon immer, das hat mich sehr gestört. Dagegen habe ich mich natürlich gewehrt und auch Position bezogen für meine Heimat, weil man nicht vergessen darf. Wir hatten mal so eine kurze Phase, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, weil wir ja eine Alterskohorte sind. Es gab mal so eine kurze Phase, da haben wir gedacht, diese ganze Ost-West-Nummer hat sich überlebt. Interessiert doch keinen mehr. Ne, so haben wir, ist durch. Das hat sich verändert inzwischen wieder, gibt es, weil es einfach auch Unterschiede gibt, das ist auch so. Und wir merken bei der Jugend, dass es sogar inzwischen wieder einen Wunsch nach ostdeutscher Identität gibt. So, ich komme aus dem Osten, das hat mit meiner Familie was gemacht, das hat mit mir was gemacht. Und ich erwarte von euch, dass ihr mich auf Augenhöhe behandelt und ich nicht so herabgesetzt werde. Finde ich ganz spannend, weil so habe ich mich damals auch gefühlt. Und musste da auch viel gegen ankämpfen, muss ich sagen. Habe ich natürlich auch gemacht. Weil es gibt nun mal eine ostdeutsche Geschichte und eine ostdeutsche Prägung. Das merken wir auch heute wieder in unserer, auch in unserer Stadtgesellschaft. Das war spannend. Und irgendwann, tatsächlich durch die vielen internationalen Studierenden, die dann aus anderen Ländern kamen, hat sich das ein bisschen aufgehoben. Ne? Weil dann wurden ganz andere Dimensionen wichtiger. Dann haben wir über andere Themen gesprochen. So, das muss ich vorwegstecken. Und jetzt den Süden, wie habe ich den Süden wahrgenommen? Also landschaftlich großartig, wunderschön. Vielfalt, Internationalität, eine bunte Gesellschaft, sowohl in Tübingen als auch in Mannheim. Sehr viel selbstbewusster, sehr viel selbstbewusster. Also was ich an den Süddeutschen mochte, war, wie klar die über sich selbst und ihre Leistungen sprechen können, ohne Angst davor zu haben, ohne sich davor zu verstecken. Das fand ich stark, muss ich sagen. Ich glaube, davon habe ich auch ein bisschen was mitgenommen.
Dann bist du 2008 zurückgekehrt nach Rostock, ne?
Ja.
Bei uns war es 2012. Ich hatte dann zwischendurch ja meine Frau, die auch aus Rostock kam, kennengelernt. Wir waren noch ein paar Jahre in Hamburg und sind dann aber auch irgendwann wieder zurückgekehrt. Es gibt ja wirklich diese Rückkehrer und Rückkehrerinnen. Was ich glaube ja auch eine Bereicherung sein kann für die Stadt oder für das Land, weil das ist ja auch einfach Erfahrungen, die man so gesammelt hat. Würdest du das empfehlen, dass man mal rauskommt, oder ist das eine Option, die man wählen kann, aber nicht muss?
Ein kurzes, klares Ja. Also sollte man unbedingt machen. Das ist auch das, was ich in Gesprächen mit jungen Leuten immer habe. Das Thema kommt ja häufiger auf.
Ja.
Ich sage immer so, oh Leute, echt, wenn ihr könnt, einmal raus aus dem Laden. Wirklich einfach einmal weg. Ne? Also es muss ja nicht immer gleich Neuseeland und Australien werden, aber wirklich mal andere Luft schnuppern, andere Menschen kennenlernen, sich mit anderen Perspektiven und Denkweisen auseinandersetzen. Das ist so wichtig für die eigene Reife und für den eigenen Horizont. Also auf jeden Fall ja.
Ich weiß noch, zu meiner Abi-Zeit gab es so einen richtigen Braindrift. Also es sind echt viele weggezogen. Gegangen. Gefühlt 90% sind nach Hamburg, Berlin, bisschen Köln, ganz bisschen Frankfurt
Hamburg,
und München.
Berlin, ne?
Hamburg, Berlin eigentlich. So, ich glaub, Berlin noch mehr irgendwie. Es war irgendwie bisschen ostdeutscher für viele, bisschen näher dran.
Aber Berlin, was hast du für Erfahrungen gemacht bei deinen Freunden? Also ja, es spaltete sich so auf zwischen Hamburg und Berlin. Es sind ja nun mal auch sehr unterschiedliche Städte.
Ja.
Und in Berlin habe ich immer gedacht, auch so Jahre danach noch, boah, das ist echt eine Stadt, da musst du aufpassen, nicht verloren zu gehen.
Ja.
So ein bisschen lost in Berlin. Viele Leute, die mit ihren Studienzeiten nicht klargekommen sind, irgendwo gearbeitet haben, in Kneipen, in Restaurants oder sich engagiert haben auch, ne? Aber die haben alle länger gebraucht für alles, was sie getan haben, weil diese Stadt so, da findet einfach so viel statt, da passiert so viel, die
ist nie frisst ruhig.
Dich auch schnell, ne?
Ja, ja, absolut. Na, das habe ich auch von vielen erlebt und gerade auch in meiner Zeit, in der es viel um Musik ging, da geht's ja eigentlich nachts erst los. Also
da fangen die Probleme schon an. Genau. Ne, so schön es auch ist, aber am Ende, ich meine, wenn man so eine Phase in seinem Leben mal hat, für mich gab's das zu der Zeit nicht. Ich hatte meine wilde Phase schon abgeschlossen sehr früh, weil du mit Kind unterwegs warst, ne, dann schon im Studium, war das jetzt dann nicht meine aufregende Lebensphase in diesem Sinne. Aber ja, also viele haben einfach länger gebraucht. Wir mussten erstmal ihr Berlin-Abenteuer genießen.
Wie hast du denn Rostock neu kennengelernt? Hat sich was getan in der Zeit? Oder hattest du vielleicht deinen Blick auch verändert auf Rostock?
Ja, es ging ganz schnell, ehrlich gesagt. Also ich wollte wirklich nicht zurück. Das muss ich wirklich ehrlich zugeben. Ich wollte in Süddeutschland bleiben. Aber dann, wie gesagt, wenn man so schlimm verliebt ist, dann treibt es dich halt nach Hause zurück. Und dann habe ich aber auch nicht lange gebraucht, bis ich wieder angekommen bin. Das ging dann auch ganz fix. Du freust dich ja, deine Freunde sind hier, deine Familie ist hier. In Rostock verliebt man sich sehr schnell neu, weil die Stadt einfach eine tolle Energie hat. Und das hat ja logischerweise auch mit den Menschen zu tun, die hier leben. Von daher war ich dann auch sehr schnell wieder happy damit. Und dann habe ich ja angefangen, mich politisch zu engagieren, relativ flott. Und dann fließt du ja nochmal in ganz neue Systeme, lernst neue Leute kennen, hast eine neue Aufgabe. Das ging dann fix. Also wir hatten uns sehr schnell wieder lieb.
Hattest du irgendwann mal den Wunsch, Oberbürgermeisterin zu werden? Oder,
nein.
Oder wann hattest du das?
Nein, gar nicht.
Wann hattest du das erste Mal den Gedanken, das könnte ja was sein?
Nee. Nee. Nee, also sorry, aber das war wirklich, das war ganz weit weg. Also hat überhaupt keine Rolle für mich gespielt. Ich habe ja damals noch Steffen Bockhahn im OB-Wahlkampf unterstützt, als er damals kandidiert hat. Und das fand ich auch richtig. Also ich hätte Steffen in der Rolle auch richtig gefunden. Hat ja dann leider nicht geklappt. Also nee, das war, hat für mich keine Rolle gespielt. Und dann war ich ja nachher auch Landtagsabgeordnete und war im Landtag aktiv und habe eher auf Landesthemen geguckt und zeitgleich natürlich hier in der Kommune auch noch als Bürgerschaftsmitglied sehr eingebunden. Also Kommunalpolitik war ja immer dabei. Ja, und als uns der Klaus dann verließ, ganz plötzlich und überraschend, kam ja so ein bisschen die Frage auf, ne? Wer soll's machen?
Bis dahin hast du dir das gar nicht durch den Kopf gehen lassen.
Also es gab immer wieder mal in der Stadtgesellschaft, als sich das dann nachher schon so abzeichnete, nur hatte Klaus, also mein Vorgänger Klaus Ruhe-Matzen, ja auch sehr mit der Pandemie zu tun, also seine Amtszeit fiel ja nun auch blöderweise genau in diese pandemische Phase. Da gab es ab und zu mal Situationen, ja, dass irgendwer in Rostock gesagt hat, Mensch, und eigentlich müsstest du mal.
Die Kröger,
mach doch mal. Und da habe ich immer gesagt, nee, Leute, lass mal. Lieber nicht. Da habe ich, glaube ich, gar keine Lust drauf, das zu machen. Das habe ich immer abgewiegelt.
Ja.
Und dann ist Klaus gegangen und dann wurde das relativ massiv mit den Ansprachen, sowohl aus der eigenen Partei als auch aus der Familie und dann ja Kulturkreis, ne, so die Settings, in denen ich irgendwie verankert war. Und die kamen dann alle und sagten so, jetzt musst du aber. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren, mein Lebensgefährte und ich, und haben sehr lange darüber geredet.
Also, ist ja ein Life-Changer.
Ja, ist es. Es ist ein Life-Changer. Und mir war ja klar, was auf mich zukommt. Durch die vielen Jahre Kommunalpolitik und zwei Oberbürgermeister hatte ich ja dann schon begleitet, war mir also klar, was das bedeutet, was das für deine Lebensqualität heißt, für dein Arbeitspensum, für deine Privatsphäre, die Probleme, die da auf dem Zettel stehen, die man auch handeln muss. Dann ist Politik einfach auch ein ja, manchmal ein sehr herausforderndes Business. Also man muss auch ein dickes Fell haben und viel einstecken können, weil Dresche gibt's eigentlich immer, ehrlich gesagt. Egal, ob sie fair ist
nur
oder
die Frage
nicht.
Von wem, ja.
Es gibt immer Dresche, immer. Das ist ein Life-Changer, ne? Und deswegen haben wir lange darüber geredet und sind dann aber am Ende des Urlaubs und nach Abwägungen alle Pro und Cons sozusagen dazu gekommen, dass ich das machen muss und jetzt Verantwortung übernehmen muss. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kandidiere ich. Habe aber nicht dran geglaubt, dass es klappt.
Aber was hat denn den Ausschlag gegeben, das zu tun?
Tatsächlich haben wir viel über Rostock geredet. Also wir waren uns relativ schnell einig, dass wir das privat alles verwurstelt bekommen, dass ich auch resilient genug bin, wie man heute sagt, also stark genug bin, um das auszuhalten, auch den Druck auszuhalten und den Ärger, den man hier so hat. Ich bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Von daher war das relativ schnell weggetütet. Ne? Und dann haben wir wirklich viel über die Stadt geredet, über die Themen, über Infrastrukturfragen, über das für mich ja sehr relevante Thema Neubau des Volkstheaters, weil ich ja schon sehr, sehr, sehr lange mit dem Theater eng verbandelt bin und das auch ein Herzensthema für mich ist. Und die Frage schon auch ein bisschen war, tun wir es jetzt oder nicht? Und wenn ja, musst du es aber machen, weil sonst macht's keiner. Und ich glaube, das war nachher ausschlaggebend, ehrlich gesagt. Also einfach Verantwortung zu übernehmen, keine Angst vor den Themen zu haben. Dann natürlich auch der Punkt, dass ich die Bürgerschaft ja sehr gut kannte. Nach 13 Jahren Arbeit in der Bürgerschaft war mir klar, dass ich als OB ein Gefühl für den politischen Raum habe. Und dann hoffentlich einiges einfacher ist. Und es ging tatsächlich auch ein bisschen ums Theater. Das war, glaube ich, nachher so der Punkt. Also mein Freund hat damals zu mir gesagt, wenn du es nicht machst, baut es keiner. Also musst du es wohl machen.
Und jetzt wird es schon fast gebaut, zumindest sind wir ja schon mitten in der Baustelle.
Ja, wir buddeln jetzt demnächst das tiefste Loch Mecklenburg-Vorpommern, sag ich immer. Da wird jetzt erstmal, der Tiefbau geht los und die tiefe Grube wird jetzt gegraben.
Wie sah dein erster Tag im Rathaus aus?
Ach Gott, da muss ich gleich drüber nachdenken. Der erste Tag, der erste offizielle, also ich habe schon vorher angefangen zu arbeiten nach der Wahl, als es ja dann überraschenderweise doch geklappt hat, bin ich gleich ins Rathaus und habe gesagt, soll ich mich hier irgendwie schon mal einwurschteln und so. Das haben die Kolleginnen und Kollegen auch angenommen und haben mir dann auch erlaubt, dass ich hier und da schon mal reingucken darf, was mich dann erwartet. Ja, und am ersten offiziellen Tag musst du ja noch deinen Schwur leisten, also dann feierliche Geschichte im Bürgerschaftssaal, du bekommst deine Urkunde, musst deinen Schwur leisten und von daher alles sehr offiziell und sehr aufregend. Die Familie war da, meine Eltern haben wieder geweint, es ist so süß und es war wirklich schön. Und dann haben wir im Büro hier ein bisschen gefeiert, es gab eine Torte, wir haben mit den Kolleginnen und Kollegen ein Sektchen getrunken, also es war sehr feierlich eigentlich.
Und du kennst und kanntest ja schon viele, die im Rathaus, in der Verwaltung arbeiten, die Bürgerschaft natürlich. Ja. Trotzdem muss man sich dann in so einer neuen Rolle ja auch erstmal die eigene Story sozusagen neu aufbauen und auch erzählen, wofür man steht, was man vorhat. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die das sich erstmal anschauen. Also man muss auch ein bisschen wahrscheinlich überzeugen in der neuen Rolle. Wie hast du das gemacht? Also in der Verwaltung auch erstmal.
Also mein Vorteil war ja, dass ich nicht ganz neu war. Ja. Die meisten, zumindest die Menschen in der Verwaltung, die sich für den politischen Raum auch interessieren oder Berührungspunkte mit ihm haben, die kannten mich ja schon. Ich glaube, da war ich jetzt von Anfang an kein Schreckgespenst. Also ich glaube, für die meisten Kolleginnen und Kollegen war das nicht so, oh Gott, ne, jetzt kommt die auch noch, mal gucken, was die jetzt wieder will. Ich glaube, die meisten waren schon so, ah ja, die ist eigentlich ganz vernünftig und ich glaube, mit der können wir arbeiten. Also ich bin auf sehr viel offene Türen getroffen in der Verwaltung. Die Kolleginnen und Kollegen waren alle sehr herzlich. Natürlich wirst du überschüttet mit den Problemen und das ist das, was bei uns schon lange liegt. Kannst du das mal machen?
Ja, ja.
Da kommen ganz viele Sachen aus den Schubladen, die schon immer hätten passieren müssen. Das ist sehr überwältigend, aber es war eine große Neugier da und ich habe einfach versucht, das zu nutzen, also die offenen Türen zu nutzen, möglichst viele Gespräche zu führen, erstmal einen Kontakt zur Verwaltung herzustellen, sehr viel näher ranzurücken, ist nicht so einfach, weil der Apparat sehr groß ist. Also du kannst nicht durch jedes Büro gehen und jedem die Hände schütteln, weil dafür brauchst du 7 Jahre. Das sind ja sehr viele, es sind 2700 Menschen. Von daher ist das absurd, sich das vorzunehmen. Aber wir haben ein paar Ämter besucht, dann natürlich die erste große Personalversammlung genutzt, wenn so möglichst viele Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen. Und dann haben wir noch ein paar interne Prozesse angestoßen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja. Ich habe einfach versucht, jede Gelegenheit zu nutzen, Kontakt aufzunehmen.
Es gibt ja gar nicht so viele Oberbürgermeisterinnen in Deutschland, ne?
Nein.
Also sind deutlich in der Minderheit. Es dürfte gerne noch ein bisschen mehr werden.
Ja, auf jeden Fall. Das merkt man auch immer, wenn man auf OB-Konferenzen ist, die ich ja regelmäßig besuche, weil sie auch wirklich extrem viel bringen. Also sich mit anderen Oberbürgermeisterinnen auszutauschen, ist unglaublich toll, weil wir haben eigentlich fast alle die gleichen Themen, die uns peitschen. Und dann hast du immer so, der erste Teil ist so gegenseitiges Jammern und Trösten. Das ist wie so eine Selbsthilfegruppe. Ne? Ja. So, wenn OBs zusammenstehen, dann jammern wir uns erstmal einen ab. Und dann fangen wir an, darüber zu reden, ja, und was machst du jetzt damit und was mache ich damit? Und dann tauschen wir auch wirklich konkrete Ideen aus, sehr spannend. Mhm. Und da sind meistens nicht viele Frauen dabei, das ist schon so. Deswegen freuen wir uns immer, wenn wir uns sehen. Mhm. Und es gibt auch immer die Gelegenheit, dass dann nur wir Frauen mal zusammenstehen und ein bisschen miteinander reden. Und das tut auch immer sehr gut.
26 Oberbürgermeisterinnen gibt es, habe ich gelesen. Ja.
Sind nicht viele.
Habt ihr eine Chatgruppe?
Nein. Nein, wir haben keine Chatgruppe. Aber du merkst das einfach bei diesen Konferenzen. Ne? Und manchmal gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also, ja, weiß ich, wenn jetzt der Sparkassentag tagt oder so. Ne? Dann treiben sich da ja auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister rum. Und du merkst das sofort. Man kommt in so einen Saal, dann sieht man sich. Mhm. Dann wird gewunken.
Man nickt sich zu.
Dann so, wir zwei nachher, ja, alles klar. Und dann finden wir uns auch immer zusammen, stellen uns in irgendeine Ecke und reden. Also ist schon sehr... Ist ein gutes Gefühl.
Sind Frauen in Führungspositionen anders als Männer? Und wenn ja, wie?
Wenn ich jedes Mal 1 Euro dafür bekommen würde. Ne? Wenn man mir diese Frage stellt, dann wären wir eine sehr reiche Stadt, glaube ich. Dann wäre das Theater schon bezahlt. ja, klar. Also natürlich sind Frauen anders. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Aber es gibt auch bei Frauen natürlich ganz unterschiedliche Führungsstile, ehrlich gesagt. Ist auch ein spannendes feministisches Thema, kann man sehr lange drüber reden, Führungsstile bei Frauen.
Ja.
Welche Arten gibt es da, wodurch werden die beeinflusst und wodurch wird man als Frau beeinflusst? Weil es tatsächlich, es ist ein bisschen schwieriger als Frau, das ist schon so. Mhm. Ne, weil wenn du sympathisch und empathisch und herzlich bist, das, was man in der Regel von einer Frau erwartet, dann musst du aufpassen, nicht ganz schnell als naiv eingestuft zu werden oder als zu nett. Man kann wirklich zu nett sein, liebe ich auch total. Menschen zu sagen, ah, die ist irgendwie zu nett. Ah, okay, interessant, dass Menschen zu nett sein können. Also das finde ich ziemlich schräg. Das passiert Frauen in Führungspositionen dann oft, dass ihnen das unterstellt wird. Oder aber, wenn du natürlich streng bist, in Verhandlungen auch mal hart bist, dann bist du sofort die mit den Haaren auf den Zehen. Mhm. Ich will jetzt nicht die alte Zicke bemühen, die gibt's natürlich auch noch in den Schubladen. Das ist ja so der Klassiker.
Aber würde man bei Männern nicht sagen, ne?
Nee, also würde man bei Männern nicht sagen.
Zicke
oder man unterstellt ihr natürlich eine Härte und dann passiert was total Gemeines, die wird dann sofort aufs männliche Geschlecht reflektiert. Ah, da hat sie sich als Frau in Führungsposition wohl zu sehr männliches Verhalten abgeguckt. Das kopiert sie jetzt. Die Verhandlungsstärke eines Mannes, die völlig legitim ist, auch in Ordnung ist in solchen Runden. Und wenn du selbst so auftrittst, dann ist das sozusagen ein kopiertes männliches Verhalten. Und das wird dir dann auch wieder vorgeworfen. Also es ist eigentlich fast egal, was du machst. Es wird immer irgendwo eine Lücke gefunden und das wird in Verbindung mit deinem Geschlecht. Und diese Lücke wird in Verbindung mit deinem Geschlecht gebracht. Das macht sie jetzt, weil sie Frau ist. Ne? Oder so benimmt sie sich jetzt, weil sie Frau ist. Und das gibt es nach wie vor. Und das gibt es auch sehr häufig.
Jetzt bist du im Februar 2 Jahre in der Rolle.
Ja.
Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Naja, das Leben hat sich natürlich enorm verändert. Das ist schon so, aber nur gut. Also ich liebe diesen Job, ist einfach großartig. Ich bin mir bewusst, dass das eine ganz besondere Lebensphase ist, in der ich gerade bin. Dass diese 7 Jahre bis ans Ende meines Lebens immer eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit sein werden. Ich versuche alles in mich aufzusaugen, alles mitzunehmen, alles mitzumachen. Das ist schon, es ist sehr energetisch, wie ich immer sage. Man schläft weniger.
Sehr intensiv.
Sehr intensiv. Man schläft weniger, weil man einfach auch mehr zu tun hat. Die Energie in der Stadt ist positiv, 3-mal auf Holz geklopft, mache ich jetzt nicht, weil man es dann hört. Aber das ist schon, solange die Menschen noch so gut drauf sind, wenn sie dich auf der Straße treffen, ist alles in Ordnung.
Und du nimmst auch die Zeit und sprichst mit den Menschen. Ne?
Ja,
und
ja, ja.
Klar. Hast du auch irgendwo erzählt oder geschrieben, dass du auch diese, vielleicht so ein bisschen diese Dirko-Erfahrung noch so in dir trägst, dass du gerne so an den Türen mit den Menschen sprichst und einfach mal nachfragst, wie geht's, was bewegt euch?
Ja, ich mag das total. Also wenn man die Gelegenheit hat, ne, dass man wirklich auch mal ein persönliches Gespräch führen kann. Du wirst ja inzwischen Gott sei Dank auch oft genug angesprochen, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ne? Also ob das jetzt dann, was ich, in der Straßenbahn ist oder beim Einkaufen in der Schwimmhalle. Auch
du kaufst noch selber ein.
Und ja, ich kaufe selber ein übrigens. Ich kaufe selber ein. So lustig. Wow. Weißt du, wie oft ich das schon hatte, wenn du mit deinem Katzenstreu irgendwo an der Ampel stehst, dass dann Leute dich angucken und sagen, Frau Kröger, ach so, ah ja, sie gehen alleine einkaufen. Ich sehe ja schon, ich habe niemanden, der für mich einkaufen geht. Das muss ich schon alleine machen. Mein Katzenklo mache ich auch alleine sauber. Das ist schon so. Aber ich finde das total toll, wenn die Leute dann keine Scheu haben, sondern dich ansprechen und mit dir über Sachen reden wollen. Das mache ich dann auch. Klar. Mhm. Auch in der Kneipe oder im Restaurant nehme ich mir mal Zeit. Manchmal musst du Grenzen ziehen und sagen, okay, jetzt ist dann auch gut, ne? Mhm. Weil man ja mit Freunden oder Familie unterwegs ist. Aber da sind die Rostockerinnen und Rostocker sowieso nicht sonderlich übergriffig.
Du kennst ja auch den Song Mein Rostock von Martin Materia. Naja, einige kennen den bestimmt auch. Ja. Der hat ja versucht, mal so sein Rostock-Gefühl in einen Song zu bringen.
Du bist so herrlich dagegen. Ja, allerdings.
Wie würdest du dein Gefühl für Rostock beschreiben? Was ist es für dich? Was macht's aus?
Ich finde, Martin bringt das schon ganz gut auf den Punkt. Ja.
Herrlich dagegen ist interessant.
Ja,
ne?
Du bist so herrlich dagegen. Ja, das ist wirklich, das ist so eine meiner Lieblingszeilen und genauso ist es auch. Obwohl das eine so offene Stadt ist, eine Hansestadt, eine Universitätsstadt, aber wir sind eben auch ein bisschen am Rand der Landkarte. Mhm. Und also wir sitzen hier oben im Norden an unserer kleinen Ostsee, die wir so lieben, und dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommen wir nach Berlin oder Hamburg und das sind ja nun mal Weltstädte, da müssen wir nicht länger drüber reden. Und wir sind irgendwo so dazwischen, zwischen Kopenhagen, Stettin, Berlin, Hamburg und da sind wir, die kleine, größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern mit der Universität, die natürlich echt eine Bereicherung ist hier bei uns. Und wir haben einfach auch schon immer ein bisschen so unser Ding gemacht. Mhm. Ne? So Rostock hat so ein bisschen sein Ding gemacht, so wie wir das wollten oder eben auch nicht. Immer besonders hartnäckig, immer besonders eigen. Wir sind sehr beharrlich, finde ich. Und aber was ich an den Menschen hier liebe, und vielleicht ist das auch was, was alle Norddeutschen haben, aber in Rostock ist es ziemlich stark ausgeprägt. Naja, so diese gesunde Skepsis. Wer bist du? Was hast du? Was willst du? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also erstmal ist man skeptisch.
Ja.
Und vor Veränderung sowieso. Aber wenn du dann dran bist und jemanden kennengelernt hast oder dich mit dem Thema beschäftigt hast, dann ist die Liebe für immer.
Dann läuft's.
Ja, es läuft. Dann ist die Liebe wirklich für immer, ne? Also Rostockerinnen und Rostocker sind so treu, so loyal. Wenn man sich mag, dann mag man sich aber auch, ne? Und dann sind sie unfassbar hilfsbereit und empathisch und stark auch. Und das ist, glaube ich, das, was Rostock sehr besonders macht.
Wir haben aber auch natürlich viele Herausforderungen. Vielleicht können wir mal über ein oder zwei sprechen. Eine, die mir auch als Rostocker irgendwie wichtig ist, die mich bewegt, ist das Thema Segregation. Das ist ja nicht nur ein Rostocker Thema, aber irgendwie haben wir das in MV relativ stark. Das heißt, wir haben unterschiedliche Viertel mit unterschiedlichen, ja, wie soll man sagen, Eigenschaften, Gehaltsniveaus vielleicht auch, unterschiedlichen Milieus. Klar. Und die Frage ist aber, wie bringen wir die mehr zusammen, die Menschen, oder? Und das würde mich mal interessieren, wie dich das bewegt, was du vielleicht oder was ihr auch für Ideen habt, wie wir die Menschen mehr zusammenbekommen, mehr vernetzen und weniger auseinanderhalten.
Sehr kompliziertes Thema, sehr langes Thema. Also das sehr runtergebrochen, arm und reich, nicht zusammenleben in Rostock, hat ja eine lange Geschichte, auch eine städtebauliche Geschichte. Ne? Und wir haben ja vorhin am Anfang schon über Dirko gesprochen, über die Neubaugebiete. Ja. Heute sagen wir ja Großwohnsiedlungen und nicht mehr Platte, aber am Ende ist es eine Platte und fertig. Und das waren ja eine moderne Wohngegenden und da sind ja alle hingezogen. Und da war es ja wirklich so, dass die Kindergärtnerin neben der Kinderärztin, neben dem Polizisten, neben dem Anwalt, wie auch immer, dem Stadtrat und so weiter gewohnt hat. Alle waren zusammen. Und dann kam die politische Wende und dann sind verschiedenste politische Entscheidungen getroffen worden, die dazu geführt haben, dass Leute, die über ein bestimmtes Einkommen verfügten, weggezogen sind. Das heißt, es gab eine Entleerung sozusagen. Die Innenstädte wurden aufgehübscht, die KTVs und die Stadtmitte und das Bahnhofsviertel. Und plötzlich sind also Menschen mit höheren Einkommen auch dorthin gezogen, plus dass sie Häuschen gebaut haben und so weiter. Es gab noch ein paar mehr Entscheidungen, aber das würde jetzt zu weit führen. Und jetzt haben wir also die Situation, dass die Einwohnerschaft sich in der Stadt stark unterscheidet, nicht nur im Einkommen, sondern auch in den Bildungs- und Berufsabschlüssen. Und das macht was mit einer Stadtgesellschaft. Das ist nicht gut. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Das verursacht viele Probleme. Und das wieder zu heilen, was über zig Jahre manifestiert wurde, ist ein Kraftakt. Mhm. Also es gibt kein Allheilmittel, mhm. sondern es geht um ganz vieles. Es geht um Kulturförderung in den Stadtteilen, die sich mal abgehängt fühlen und mal nicht übrigens. Es geht um städtebauliche Entwicklung, um Wohnungsneubau, um soziale Angebote, darum, dass die Spielplätze tippitoppi sind. Es geht ganz viel um Bildung, dass die Schulen in Schuss sind, dass die Sporthallen in Schuss sind, dass wir da eine hohe Qualität haben, also Bildungsangebote. Und welchen Ruf die Schule hat, spielt dabei eine große Rolle, ob Menschen sich entscheiden, dahin zu ziehen oder nicht. Nahverkehrsanbindung, also die Liste ist wirklich, wirklich lang. Mhm. Und das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Aber die Stadtverwaltung, die Kolleginnen und Kollegen besitzen eine sehr hohe Sensibilität, was das Thema Segregation betrifft. Und sie beziehen das in ihre Entscheidungen auch immer mit ein.
Mhm. Wenn du in der Verwaltung mit den Mitarbeitenden sprichst, wenn du mit den BürgerInnen sprichst, was für einen Eindruck hast du, was wünschen sich die Menschen für die Zukunft in Rostock? Es sind ja in der Vergangenheit auch viele Dinge geplant gewesen, nicht alles hat geklappt, wie die Buga zum Beispiel. Jetzt sind aber auch viele Dinge wie das Volkstheater und ein Museum wird irgendwann nochmal kommen. Also dein Traumjob von früher, Archäologie, das kommt ja auch nochmal irgendwann wieder.
Ja, ja, wenn das Land dabei bleibt, sich ein Archäologiemuseum zu bauen, dann kommt das auch tatsächlich.
Wir hoffen. Aber was hast du für eine Ahnung, was wünschen sich die Menschen für Rostock?
Die Menschen, was wünschen sich die Menschen? Boah, ich bin mal kurz ganz bescheiden und maß mir das gar nicht an. Aber was mir begegnet auf jeden Fall in Gesprächen, jetzt außerhalb der politischen Debatte, ich will nicht Bubble sagen, das wäre fies, aber außerhalb der politischen Debatte, die auch wichtig ist, Sicherheitsfragen spielen eine große Rolle. Mhm. Bin ich sicher? Ist mein Einkommen sicher? Wohin geht die Zukunft? Dann gibt es viele Menschen, auch jüngere Leute, die tatsächlich die Klimaveränderung peitscht. Was macht das mit uns? Wie verändert das unser Leben? Da werden sich viele Zukunftsfragen gestellt. Also die Verunsicherung ist überall zu spüren. Die Menschen sind einfach verunsichert, im Kleinen wie im Großen. Und das begegnet mir ständig. Von daher ist schon noch ein bisschen die Mission, durch das eigene Wirken und durch die Verlässlichkeit in den Projekten wieder daran zu arbeiten, dass die Menschen Vertrauen haben und sich dadurch sicherer fühlen. Mhm. So, wir haben etwas gesagt, wir tun es jetzt auch. Wir sanieren nicht nur die Straßen und sorgen dafür, dass ihr ständig im Stau steht, sondern wir ziehen jetzt diese Projekte, die wir versprochen haben, auch mal durch, auch wenn manche davon sehr strittig sind und alle sehr teuer sind, sondern wir ziehen das jetzt mal durch. Wir arbeiten an unserer Servicequalität, dass ihr uns erreicht, dass ihr das bekommt, was ihr auch braucht von der Stadt, um wieder Vertrauen zu bilden, damit die Leute auch wieder mehr Zuversicht haben, wenn sie auf ihre Zukunft gucken. Und das ist etwas, was ich versuche, auch wenn das sehr herausfordernd ist, weil dann ist man ja trotzdem nur Oberbürgermeisterin. Aber das ist das, was ich gerne schaffen würde, da wieder mehr Zuversicht und mehr Vertrauen ins System zu bringen, ne?
Und das tust du auch über deine eigenen Kanäle, zum Beispiel Instagram. Wie wichtig ist das, dass du auch also selbst kommunizierst, das ist dann die Oberbürgermeisterin, das bist aber auch du als Mensch. Du teilst ja auch ein bisschen was aus deinem Leben, aus deinem Alltag. Da kriegst du mit Sicherheit ja auch viel Resonanz.
Ja. Ja, das mache ich auch gern. Also es wird zunehmend herausfordernd, diesen Instagram-Account so nebenbei irgendwie noch zu bespaßen. Aber noch schaffe ich das und will es auch unbedingt weitermachen, weil ich ganz viel Kontakt mit Rostockerinnen habe über diesen Kanal, weil sie mir einfach eine Nachricht schreiben und dann antworte ich auch. Oder wir chatten mal hin und her oder schicken uns auch mal Voicemails, das machen wir auch.
Oh, interessant.
Ganz spannend. Und es ist eben für mich eine Möglichkeit, sehr schnell und sehr simpel mal Einblick in das Tagesgeschehen.
So die digitalen Haustürgespräche.
Genau, die digitalen Haustürgespräche. Das hast du hübsch gesagt, das merke ich mir. Darf ich das klauen? das merke ich mir. Tatsächlich kann man einfach kurz mal zeigen, was mache ich heute eigentlich? Ja. Wie sieht so ein Alltag aus? Ne? Was treibt sie da im Rathaus? Dass das ein bisschen transparenter ist. Ja. Und ich versuche auch, die unterschiedlichen Meinungen transparent zu machen. Denn als Politologin und Demokratin, wir haben gerade schon über Verunsicherung gesprochen, peitscht mich auch ein bisschen, dass wir sehr schlecht darin geworden sind, andere Meinungen auszuhalten. Mhm. Weil es denkt nun mal nicht jeder das Gleiche, sondern wir haben mitunter sehr unterschiedliche Auffassungen zu Themen. und die aber auch sichtbar zu machen. Wenn ich dann mal Umfragen mache oder Diskussionen aufwerfe, auch zu zeigen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass Leute mir auch sehr kritisch schreiben und sagen, was ist das für ein Bullshit, was machst du da eigentlich? Das poste ich dann aber trotzdem und zeige das auch.
Zum Beispiel die zwei Bäume, die gefällt werden mussten, weil der Weihnachtsmarkt in Rostock.
Es waren sogar drei. Es waren sogar drei.
Das gab ja einen kleinen Shitstorm.
Ja, es gab einen Shitstorm, ja. Es war eine Birke und zwei Kiefern. Das hatte ich befürchtet, aber wir haben lange darüber nachgedacht und dann diese Entscheidung abgewogen, wie man bei mir in der Verwaltung sagt. Es war eine Abwägung. Ist schwer gefallen, haben wir aber gemacht zugunsten des Weihnachtsmarktes. Ich konnte das total respektieren, dass es dafür auch Ärger gegeben hat. Und viele Menschen, die gesagt haben, das ist mir dieser Weihnachtsmarkt jetzt gar nicht wert und warum fällt ihr da drei Bäume? Aber der Diskussion muss man sich stellen, das habe ich auch gemacht. Wir hatten ganz viel Austausch, auch über Instagram. Und da habe ich auch versucht, das sichtbar zu machen, dass es eben auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Und ich glaube, das kann unsere Demokratie auch insgesamt gut vertragen.
Demokratie ist nochmal ein gutes Stichwort, jetzt auch zum Ende des Gesprächs. Die gilt es ja zu verteidigen, die gilt es auch zu erklären immer wieder. Das geht ja in den Schulen auch schon los. Das war ja eigentlich lange so selbstverständlich. Wir leben in einer Demokratie. Fertig aus. Aber heute müssen wir uns ja ganz neu nochmal fragen, was ist das eigentlich? Ne? Was bedeutet das nämlich genau, dass wir debattieren, diskutieren, dass wir auch vielleicht anerkennen, jemand hat eine andere Meinung, vielleicht hat er ja auch Gründe, warum er die hat. Und dann auch vielleicht mal ergebnisoffen in so ein Gespräch zu gehen und sich auch vielleicht mal überzeugen zu lassen. Und wir erleben das nicht nur in Rostock, aber ich glaube in ganz Deutschland gerade, dass sich die Fronten fast immer mehr verhärten. In anderen Ländern sehen wir es auch. Und dass der Populismus immer stärker wird. Ja. Und ich würde gerne nochmal mit dir darüber sprechen, was du glaubst, was man in der Kommunikation positiv dagegen setzen kann.
Positiv dagegen setzen. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen die beiden Politikwissenschaftlerinnen aufpassen, dass sie sich nicht verzetteln im Gespräch, weil da gäbe es unglaublich viel zu sagen. Warum es der Demokratie gerade so schlecht geht, wo die Gefahren lauern und was uns gerade auch so krank macht, ne, in unserer Debattenkultur.
Das wäre nochmal ein eigener Podcast.
was eigentlich gerade mit uns passiert. Ich versuche da auch viel drüber zu sprechen und das auch sichtbar zu machen. Was passiert uns gerade? Ja. Von wem werden wir wie getrieben? Und was müssen wir auch wieder neu lernen im Miteinander. Es sind wirklich, wirklich harte Zeiten, ne? Schwierige Zeiten. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ich glaube einfach, dass man auch gerade durch eben populistische Offensiven, dass man da mit einer positiven Kommunikation, mit dem Optimismus, hast du schon angesprochen, mit vielleicht sogar einer Vision, die man für Rostock hat, die man für die Menschen hier hat. Ja. Dazu gehört das Theater, dazu gehören noch andere Projekte, dass man einfach. Also das wäre meiner Meinung gar nicht so sehr, ich bin jetzt gegen euch, sondern ich bin für etwas anderes.
Für etwas sein. Also Hoffnung machen, Optimismus ausstrahlen, dabei ehrlich sein, also ehrlich sagen, wie es gerade ist, Probleme auch transparent machen. Aber ich kann auch, wenn ich offen und ehrlich über Probleme rede, sehr optimistisch dabei sein. Ja. Sagen, es ist jetzt so, damit setzen wir uns auseinander, wir versuchen das so und so zu lösen, nach vorne gucken. Wir müssen unbedingt nach vorne gucken, so aus dieser Frustsituation raus. Wir sitzen so fest in unserem Frust, wirklich knietief stecken wir drin. Alles ist nur noch schlecht und scheiße und so. Wir müssen wieder anfangen, nach vorne zu gucken, Pläne zu machen, Ideen zu haben und an denen auch wirklich konsequent zu arbeiten. Und das ist das, was wir machen. Was ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mache, dass wir konsequent an unseren Themen arbeiten, ob es die Serviceleistung, Digitalisierung, Brücke, Theater, was auch immer ist, Schwimmhalle, weiter, ne, um aus dieser Frustblase irgendwie rauszukommen. Das muss die Mission sein. Ne? Ja. Ansonsten wird es schwierig.
Und das ist vielleicht nochmal das allerletzte Thema, Zukunftsprojekte. Also es hat auch mit Smart City Rostock oder auch Smile City zu tun. Kannst du uns da nochmal so einen kleinen Einblick geben, was kommt? Worauf kann man sich da schon freuen? Es hat mit Innovation zu tun, auch ein Thema, was wir hier im Podcast gerne besprechen. Da hat sich Rostock ja schon auf den Weg gemacht.
Ja, Smart City / Smile City rollt jetzt auch richtig. das Team steht. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr ambitioniert, sehr fleißig und haben die unterschiedlichen Smart City Projekte jetzt fertig. Und es geht dieses Jahr auch los. Also wir werden jetzt dieses Jahr im Stadtbild an verschiedenen Stellen Smart City auch nochmal ganz anders sehen und anders erleben. Freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird richtig gut. Ein Beispiel, wir fangen jetzt im Frühjahr an, auf der Hetgehalbinsel am Stadthafen eine Sportarena aufzubauen, eine spontane Sportarena mit verschiedenen Angeboten, um diesen schönsten Parkplatz der Welt noch erlebbarer zu machen, die Betonwüste Stadthafen, um das Leben dort noch weiter zu bereichern, bevor er dann irgendwann mal richtig umgebaut ist. Also es geht jetzt los, es rollt in die Stadt, freue ich mich drauf. Mhm. Ich glaube, dass auch das wieder Mut machen wird. Von daher bin ich froh, dass wir das Projekt haben. Es steckt ja auch unglaublich viel Geld da drin. Also wir kriegen ja vom Bund wirklich sehr viel Geld für diese Smart City Projekte. Und wenn wir es schon bekommen, dann wollen wir es auch ausgeben.
Damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs und vielleicht können wir auch nochmal positiv enden. Worauf freust du dich, wenn du in dann 5 Jahren auf 7 Jahre zurückschaust? Was willst du vielleicht auch geschafft haben, wenn du so in die Zukunft schaust?
Ja, also wir haben ja über Optimismus gerade gesprochen, ne, und über Zukunftssichten. Ich weiß schon, dass es jetzt erstmal schwieriger wird, bevor es wieder besser wird. Definitiv. Also die Zeiten sind hart und ich fürchte, sie werden auch noch härter, ehrlich gesagt. Wir werden hier ganz schön zu knirschen haben als Stadt, die jetzigen Herausforderungen zu stemmen, genug Geld für alles zu haben, denn auch Städte leiden enorm unter den Kostensteigerungen. Das haben wir gemeinsam mit unserer Einwohnerschaft. Das heißt, es ist alles sehr, 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 sehr teuer geworden. Und das ist schon heftig für uns. Was ich aber spüre, und das ist vielleicht so die Aussicht, dass wir uns unseren Mut bewahren, weiterzumachen. Ich habe über das Weitermachen vorhin schon gesprochen. Wir müssen weitermachen. Und das ist das, was ich will, wenn die nächsten 5 Jahre vorbei sind, dass man dann zurückguckt und sagt, gut, dass wir weitergemacht haben. Gut, dass wir mutig waren. Also Hang zum Risiko 3-2-1. Dass wir weiter an diese Stadt entwickelt haben, zusammen mit den Menschen, die hier leben. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es viele gute Projekte geben wird, die dann auch fertig sind und die der Stadt auch dabei helfen, noch mal ganz anders zu strahlen.
Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Wir sind gespannt. Ich mich auch. Wir teilen hier gerne auch in den Shownotes mal ein paar Dinge, über die wir gesprochen haben. Natürlich auch Zukunftsthemen wie Smile City. Da geht einiges. Und Instagram können wir eigentlich auch verlinken, ne?
Dann natürlich.
Selbstverständlich. Kriegst du noch mehr in der Sprachnachrichten.
Ja, immer her damit. Gar kein Problem.
Vielen, vielen Dank für das Interview. Dir auch alles Gute. Bleib gesund und bis bald.
Du auch. Bis bald.
Danke. Ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode, die große 299. Nächste Woche dann die Jubiläumsfolge, die 300. Podcast-Episode. Wenn euch interessiert, was wir heute besprochen haben, dann checkt doch mal die Links in den Shownotes. smartesrostock.de, da gibt es alles über die Zukunftsprojekte unserer Stadt und natürlich auch nochmal die Seite vom Rathaus. Es gibt auch ein Welcome Center. Es werden auch immer gute Leute gesucht, wenn ihr also in den Norden kommen wollt und hier leben und arbeiten wollt an der Ostsee, dann ja, schaut da gerne mal vorbei, da gibt es immer interessante Jobs. Außerdem freue ich mich über euer Feedback. Schreibt mir doch mal über LinkedIn, schreibt mir über meine Website gabrielrath.com. Mich interessiert, was euch hier gefällt, wen ihr euch wünscht, was nicht mehr passieren soll. All das bitte zu mir. Freue ich mich auf jeden Fall, von euch zu lesen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bin als Moderator am Start, gerne auch bei eurer Veranstaltung oder eurem Workshop. Ich bin als Keynote-Speaker unterwegs. Da können wir gerne mal drüber sprechen. Ich habe aktuell 3 Keynotes. Am 26. März halte ich die neueste Keynote auf der Zukunft Personal in Hamburg. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier als Werbepartner an Bord zu kommen. Es gibt also ein Pitch-Deck, eine Präsentation. Die schicke ich euch gern. Da steht alles drin über den Podcast. Wer hört zu? Wie viele? Warum? Wofür? Wo geht die Reise hin? Schicke ich euch gern zu. Lasst mal von euch hören, wenn ihr Bock habt, da mit mir zusammenzuarbeiten. Ich würde mich freuen. Wünsche euch was. Bleibt gesund und bleibt connected.